Wir merken uns Striker ein sehr interessantes Unternehmen, im Moment ein bisschen teuer. Wenn wer von euch da gerne noch ein bisschen mehr lesen möchte.
Herzlich willkommen beim Finanzilluminati Podcast. Schön, dass du da bist. Es erwarten dich tolle Aktienanalysen und spannende Themen zum aktuellen Börsengeschehen. Freu dich auf Aktienvorstellungen, Depotchecks und Diskussionen um alternative Anlagemöglichkeiten. Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
Liebe Hörer des Finanz-Illuminati-Podcast, heute eine weitere Aktienanalyse allerdings. Die findet nicht ganz alleine statt, sondern heute haben wir einen Gast da. Ihr kennt ihn bereits, den Tobias von Finanzen IG. Tobias hat sich bereits einmal vorgestellt, war zum Interview hier auf dem Podcast-Kanal. Doch falls du die Folge verpasst hast, erst einmal grüße dich, Tobias, und magst du dich vielleicht gleich einmal in ein paar Sätzen vorstellen?
Genau, wie du meintest, das habe ich ja schon mal. Ich heiße Tobias, bin 20 Jahre jung, bin Student in Wien. Ich studiere BWL und habe eben jetzt meine Leidenschaft beim Thema Börse gefunden, betreibe da einen Instagram-Kanal, der heißt finanzen.ig, also Instagram, und einen YouTube-Kanal, nämlich Tobias Finanzen, ja, und mache halt nebenbei sowas wie Aktienanalysen, schreibe Gastbeiträge für Blogs und bin einfach sehr überzeugt von diesem Thema und vom Kapitalismus, genau.
Ja, sehr schön. Und heute bist du ja mit dem Vorschlag auf mich zugekommen, dass wir uns doch mal eine sehr interessante Aktie anschauen wollen, die vor einer kurzen Weile auch im Kurs tatsächlich sehr weit gefallen ist und damit tolle Chancen, würde ich erstmal sagen, geboten hat. Das ist eine Aktie, die stellt unter anderem auch Fahrtragen in Krankenhäusern her. Aber jetzt zu dir. Welche Aktie hast du uns denn heute mitgebracht?
Genau, das wäre die Striker Corporation, also die Striker-Aktie, die kennen vermutlich die allermeisten jetzt schon, die war ja in den letzten Wochen sehr, ja, in aller Munde, kann man sagen, weil die eben ein großer Profiteur vom Corona-Crash ist. Warum das ist, darauf komme ich gleich zu sprechen. Ich würde zunächst auf die Geschichte eingehen, wenn das recht ist, und ja, dann gerne eben Schritt für Schritt auf die Daten. Ja, das Unternehmen hieß früher mal der Orthopedic Frame Company, und das war eben der Vorläufername, und wurde dann am 20. Februar 1946 von Homer Striker gegründet. Ja, das klingt erstmal nicht ganz so spannend. Und sein Sohn, der Lee Striker, der wurde dann Firmenpräsident 1969. Der starb dann auch 8 Jahre später beim Flugzeugabsturz. Und sein Nachfolger, das war dann der John W. Brown, der ging dann 2 Jahre später, 1979, an die Börse damit. Das heißt, das Unternehmen Strike ist seit 1979 an der Börse und verschafft seit daher eben, ja, sehr schöne Kursgewinne, zumindest allen, die eben schon seit damals da investiert sind. Was macht Striker? Striker ist im S&P 500 gelistet, also eines der größten 500 Unternehmen in Amerika, ist dementsprechend auch in Michigan ansässig, also in Amerika, und ist im Bereich Gesundheit tätig. Das heißt, wir sind hier in der Gesundheitsbranche und ganz detailliert in der Medizintechnik. Das Ganze kann man sich jetzt eben wie so einen Gesundheits-ETF fast vorstellen, denn man hat hier ganz, ganz viele Produkte und ist eben vorwiegend im Bereich Implantate, Gelenkersatz und Traumoperationen tätig. Was man noch macht, ist zum Beispiel die Entwicklung von chirurgischen Ausrüstungen, das heißt sowas wie Bohrer und generell so Überwachungs- und Kommunikationssysteme. Das schauen wir uns gleich noch auf der Homepage an. Und die sind auch im Bereich Endoskopie ganz, ganz oben mit dabei und machen, wie du schon angesprochen hast, sowas wie Krankenbetten und Rollstühle. Ja, so viel mal zur Geschichte. Die vertreiben dann außerdem noch ihre Produkte in über 100 Länder und das per Direktvertrieb. Das heißt, das wird nicht über Mittelsmänner getan, sondern die vertreiben direkt an Ärzte, Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Es gibt da 2 Niederlassungen in jedem Land, also zum Beispiel in Österreich. Da wäre ich dann auch schon auf der Homepage. Und wie gesagt, da gibt es eben in jedem Land den eigenen Sitz und da werden die Produkte ganz spezifisch auf das jeweilige Land eben vertrieben.
Okay, sehr schön. Ich bin jetzt auch mal auf die Webseite von Striker gegangen und gucke mir die an. Das sind ja eine ganze Menge Länder, die da tatsächlich gelistet sind. Da ist es natürlich interessant, wie funktioniert denn so ein Unternehmen wie Striker? Also wie sie tatsächlich bei denen, klar, du hast gesagt, sie verkaufen ihre Artikel direkt an die Krankenhäuser. Wie sieht denn bei denen ganz konkret das Geschäftsmodell aus? Also was haben die für Produkte und wo stellen die das eigentlich her? Wie liefern die das Ganze? Nimm uns doch mal mit auf die Reise von so einem Striker-Produkt. Mhm.
Also die Produkte sind, wie gesagt, sehr, sehr vielfältig. Man hat zum Beispiel Bettgestelle, man hat Rollstühle, man hat Notfalltragen, die kennt man ja im Krankenfahrzeug. Man hat dann aber auch sowas wie zum Beispiel Infrastruktur, also Krankenhausbetten und diese ganzen Zapfsäulen, was es da alles gibt, und auch die Kommunikationsgeräte. Also das ganze Navigationssystem, wenn man das eben bei der Operation braucht, so, dann steht da die Anzeige und all die ganzen Geräte, die hier eben im Krankenhaus verwendet werden. Das heißt, prinzipiell könnte alles, was in den USA da im Krankenhaus verwendet wird, irgendwie von Striker stammen. Das steht meistens auch groß drauf, nämlich Striker eben. Und 70% des Umsatzes wird eben auch in den USA gemacht, nur 30% dann eben in anderen Ländern. Außerdem gibt es elektrische Werkzeuge, das heißt sowas wie Bohrer, also wirklich ganz, ganz heftige Sachen für eben Operationen und für die Chirurgie. Ja, wie wird das vertrieben? Wie gesagt, durch Direktvertrieb, das heißt, Striker geht her oder die Krankenhäuser gehen her und beauftragen Striker, dass sie zum Beispiel 100 Krankenhausbetten fertigen. Diese Betten werden dann gefertigt und ohne Mittelsmann, also von Striker selbst, von dem privaten Lieferdienster, an die Krankenhäuser verteilt und dementsprechend spart man sich da auch ein wenig Kosten für die Mittelsmänner. Also so ist prinzipiell der Produktweg und das klappt eben sehr gut und klappt auch relativ billig, wie man sich vorstellen kann.
Okay, da hast du jetzt schon wieder was gesagt, klappt auch relativ billig. Können wir das Ganze ein bisschen konkreter fassen und da in die Zahlen gehen? Striker so als Unternehmen, was hat das so für Kosten? Wie viel nimmt das Unternehmen eigentlich ein? Und was bleibt da am Ende für uns Aktionäre, aber auch im Unternehmen eigentlich hängen?
Ja, also um mal auf die Zahlen zu sprechen zu kommen, da könnte man sich den Gewinn, den Umsatz und den Cashflow mal anschauen. Da sind natürlich die aktuellen Zahlen nicht ganz so relevant, denn wenn man jetzt den jährlichen Zuwachs des Gewinns schätzt, da gibt es ja Prognosen, dann sind die eben deutlich höher als sonst. Da wird es beispielsweise ein Gewinnzuwachs von ungefähr 37% zugesprochen dieses Jahr. Das ist natürlich komplett irreal, weil das in anderen Jahren ohne Corona-Krise eben nicht der Fall sein kann und zum Glück auch nicht ist. Ja, ansonsten sprechen wir von ungefähr 6% Gewinnzuwachs über die letzten 10 Jahre und beim Cashflow von ungefähr 4%. Also ein sehr, sehr stetiges, aber doch konstantes Wachstum und dementsprechend eher ein konservatives Investment. Was haben wir beim Umsatz? Der Umsatz der Aktie, der war 2013 bei ungefähr $23,6 und ist 2019 bei ungefähr $40. Das heißt, der Umsatz der Aktie hat sich fast verdoppelt über diesen Zeitraum von 6 Jahren und das ist wirklich ja, gigantisch, kann man fast sagen. Umsatzerlöse waren wir 2013 bei 9 Milliarden und sind wir 2019 bei 14 oder fast 15 Milliarden. Also auch hier haben wir eine Vereinundhalbfachung und das ist wirklich sehr, sehr gut. Das sind sehr, sehr gute Zahlen. Das liegt eben auch daran, dass die Leute älter werden, dementsprechend aber eben auch mehr Verpflegung brauchen, vor allem gesundheitlich. Ja, da kommt Striker eben sehr, sehr gelegen. Mitarbeitertechnisch sieht es auch gut aus. Da haben wir seit 2013 einen Anstieg. Da hatten wir 25.000 Mitarbeiter und aktuell haben wir 40.000. Also doch ein deutlicher Anstieg von auch 15.000 in 6 Jahren. Das ist schon eine enorme Summe. Dementsprechend kann man ja vom stetigen, konstanten Wachstum ausgehen, auch über die nächsten Jahre und vor allem jetzt eben in diesen schwierigen Zeiten.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr interessantes Zahlenwerk. Ich habe mir das gerade auf TraderFox auch nochmal nebenbei aufgemacht und sehe ja diese Umsatzentwicklung von 2010 bis 2019, die ja wirklich sehr, sehr stark angestiegen ist. Nun haben wir natürlich als Investoren noch so eine weitere kleine Zahl, die wir sehr interessant finden. Und das ist zumindest bei mir im Depot so und ich glaube bei dir ja auch. Das ist die Dividende. Wie ist denn Striker da so aufgestellt und ist das für uns Dividendeninvestoren ein interessantes Unternehmen?
Also Striker könnte man, wenn man jetzt irgendwie zwischen Aristokrat, zwischen Wachstumswert und High-Dividend-Yield-Aktie unterscheiden möchte, dann wäre man hier im Bereich der Wachstumsaktie. Das heißt, wir haben hier starkes Dividendenwachstum, über die letzten 10 Jahre gerechnet ungefähr 14% pro Jahr, in diesem Jahr aktuell knapp 8%, zumindest wird das geschätzt. Also die Steigerung nimmt ein wenig ab, aber wird auf jeden Fall, wenn das eben so weitergeht mit dem Gewinnwachstum, auf jeden Fall auch weiterhin steigen. Dividende gibt es aktuell 1,2%, also wirklich noch sehr, sehr gering. Dafür hat man aber auch Ausschüttungsquoten von 40% auf den Gewinn und 54% auf den Free Cashflow. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel Platz nach oben und wir haben schon eine Dividendensteigerung seit 10 Jahren und die Dividende wurde eben auch seit diesen 10 Jahren nicht gesenkt. Das heißt, ja, Nichtsenkung seit 10 Jahren und Steigerung auch seit 10 Jahren. Das sind eigentlich ganz gute Werte für einen Wachstumswert, für einen Dividendenwachstumswert und bei der Payout-Ratio sieht es eben auch noch sehr, sehr gut aus.
Okay, schön. Also das heißt, als so einen defensiven Dividendenwert kann ich mir den also gerne ins Depot legen. Ich gucke da jetzt mal eine Spalte weiter nach rechts. Da stehen nämlich das KGV und das sieht für mich relativ hoch aus. Ist das denn jetzt eine teure Aktie oder ist das tatsächlich ein Schnäppchen geworden?
Wie wir später sehen werden, war die Aktie im Corona-Crash ein Schnäppchen. Da habe ich auch zugeschlagen. Da kommen wir aber auf ganz, ganz spezielle Zahlen noch später bei der Analyse zurück. Da habe ich nämlich ein 8-Punkte-Schema, das wir später ansprechen werden. Und da kam für mich ein ganz klarer Wert raus, zu dem ich kaufen möchte. Ja, habe ich auch getan. Aber aktuell finde ich die Aktie persönlich auch etwas teuer mit einem Kurs von 170 Euro. Also da gab es schon deutlich geringere Preise. Man muss aber eben auch dazu sagen, die Aktie hat jetzt in 5 Jahren fast 100% Kursgewinn. In 10 Jahren über 200%. Das heißt, die Aktie entwickelt sich weiterhin sehr, sehr gut. Da hat man wirklich eine Verdopplung alle 5 Jahre, zumindest war es jetzt bis jetzt so. Ja, also ich glaube, dass es auch so weitergeht. Da ist nämlich noch ganz, ganz viel Potenzial. Und wie du schon angemerkt hast, Gewinn der Aktie steigt, Umsatz steigt und generell gibt es da eigentlich nichts zu meckern.
Okay, also das heißt für uns, wir merken uns, die Aktie ist im Moment ein bisschen teuer, allerdings sehen die Zahlen sehr interessant aus. Dann kommen wir nochmal zurück ein bisschen mehr in Richtung Geschäftsmodell und da hast du natürlich gesagt, mit einer immer älter werdenden Bevölkerung haben wir da auf jeden Fall das Potenzial für weiteres Wachstum. Welche Chancen siehst du denn da bei der Stryker-Aktie noch so?
Naja, zumindest bei uns in Europa ist es ja so, ich habe da jetzt keine klaren Zahlen für Amerika, dass aber immer mehr Krankenhäuser gebaut werden. Das sehe ich bei uns in Österreich, das sehe ich generell. Es werden mehr Pflegeheime gebraucht, mehr Pflegefachkräfte. Da habt ihr in Deutschland auch ganz, ganz massiven Mangel. Und dementsprechend schließe ich eben auch aufgrund dieser sehr, sehr, sehr eigentlich simplen Annahme darauf, dass die Leute einfach älter werden, dass mehr Leute Verpflegung brauchen und dass Stryker da ganz, ganz heftig daran profitieren kann. Gerade in den USA, jetzt vor allem, da können sich die Leute. Da gibt es ja Studien, da können sich die Leute keine 400 Euro Rechnung kaufen, leisten, auf einmal. Und da komme ich schon in Straucheln. Da ist es dann wirklich so vermutlich, dass die Leute da auf private Altersvorsorge irgendwann umstellen müssen. Also dass man nicht mehr auf den Staat hofft. Klar, in Amerika ist es sowieso nicht so, aber auch in Europa. Und dass dann auch vielleicht auf private Altersvorsorge gesetzt wird. Und die Krankenhäuser, die Ärzte, die setzen eben alle auf Stryker-Produkte. Also mehr kranke Leute, mehr alte Leute, mehr Krankenhäuser und dementsprechend auch mehr Krankenhausprodukte, mehr Krankenbetten, mehr generell mehr Rollstühle. All das wird eben einen Auftrieb finden, zumindest bin ich der Meinung. Und generell wird die medizinische Versorgung auch fortschreiten. Also da ist ja noch ganz, ganz viel unentdeckt, da gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial. Und da sehe ich mit Stryker ganz gute Chance für mein Depot, dass man da eben mitverdienen kann.
Ja, sehr schön. Da, wo allerdings Chancen sind, da sind auch Risiken. Wie sieht denn das mit der Risikoseite von Stryker aus? Also was kann diesem Unternehmen eigentlich gefährlich werden? Und gibt es da speziell in der USA, wo sie ja relativ stark sind und auch ein Löwenanteil des Ergebnisses herkommt, gibt es da nennenswerte Konkurrenz?
Ja, also Konkurrenz gibt es eigentlich überall, wo Chancen gibt, da hast du recht. Aber wir haben ja schon angesprochen, das Unternehmen ist sehr, sehr breit aufgestellt. Wir haben hier von Bettgestellen bis hin zu Kommunikation im Grunde alles. Also auch Werkzeuge und generell Notfallbetten. Das ist wirklich ein sehr, sehr breites Angebot. Man spricht ja auch von einem Medizintechnikfonds fast. Also wirklich sehr breit gefächert. Ähnlich eben wie Johnson & Johnson in der Pharmabranche. Und ich denke, dass da nur Konkurrenz kommen könnte oder nur Risiken entstehen können, wenn jetzt zum Beispiel mal eine Art von Krankenhausbett irgendwie funktionsuntüchtig ist, wenn da irgendwas kaputt geht und dann alle Krankenhausbetten irgendwie unbrauchbar wären. Dass dann die Krankenhäuser sagen, Stryker-Produkte wollen wir nicht mehr, wir suchen uns einen kleineren Anbieter, der eben das Ganze vielleicht ein bisschen teurer macht, aber dann auch besser, aber nachdem Stryker vermutlich nicht die Qualität runtersetzen wird und dementsprechend auch die Krankenhausbetten nicht nachgeben werden, gehe ich da ja nicht in der Annahme, dass da irgendwie besonders hohe Risiken entstehen könnten in den nächsten Jahren.
Okay, sehr schön. Das spricht ja schon wieder für einen sehr defensiven und vermeintlich, man will das Wort sicher jetzt ja immer so ungerne verwenden, aber doch eher ein vermeintlich sichereres Unternehmen, ein vermeintlich sichereres Investment. Vielleicht können wir auch einen kleinen Blick auf das Management werfen, das ja die Zukunft dieses Unternehmens sicherstellen soll und die Vision bereitstellen soll, dass das Unternehmen auch weiter expandieren und weitermachen kann. Wie ist ein Stryker rein vom Management her aufgestellt?
Man hat eine gute Verteilung zwischen Männern und Frauen, kann man sagen. Also da gibt es Führungspositionen, knapp 10 Stück. Und das sind eben 7 davon Männer und 3 Frauen. Das heißt, man hat hier auch einen kleinen Anteil an Frauen mit dabei. Der Vorstand, der Vorsitzende, der Chief Executive Officer, das ist der Kevin A. Lobo. Der ist schon etwas alt, kann man sagen. Und ja, ich weiß nicht, was passiert, wenn der eben abgelöst wird. Aber die Leute unter ihm, zum Beispiel die Ian Becker oder der Dean Burgi, die sind noch etwas jünger. Die haben da auch irgendwie Potenzial. Und wenn man sich die eben so durchschaut, da sind auch ein paar junge Hüpfer dabei, die eben das Unternehmen ganz gut führen könnten. Der Michael Hutchinson, den sehe ich hier gerade, das ist der Vizepräsident und Berater der CEO, der dürfte in seinen 40ern sein, das heißt noch sehr, sehr jung eigentlich für einen Vizepräsidenten. Und ich denke eben nicht, dass der das Unternehmen in die Pleite rutschen sehen möchte. Dementsprechend wird er alles dafür tun. Und wenn man noch so jung ist, dann hat man da auf jeden Fall auch noch zukunftsträchtigere Aussichten, als wenn man schon irgendwie 80 ist und sowieso noch etwas konservativer denkt. Also ich glaube, das Unternehmen ist managementtechnisch recht gut aufgestellt. Das kann man natürlich nie wissen, das wusste man auch bei Kraft Heinz nicht. Dann kam es eben zu diesem Zusammenschluss und dann war Ende im Gelände. Aber die haben das Management auch umgebaut, also das kann man nie wissen, aber ich glaube, dass die schon recht gut und vor allem auch ein bisschen jugendlich, kann man fast sagen, aufgestellt sind.
Okay, sehr schön. Das heißt also, wir haben noch ein recht junges, ein recht spannendes, ein recht dynamisches Management, das die Chancen des Marktes nutzen möchte, um zu expandieren. Gibt es denn da von Unternehmen, wenn wir uns zum Beispiel Geschäftsberichte angucken, klare Expansionsstrategien und wo das Unternehmen in den nächsten 10 Jahren vielleicht auch stehen möchte?
Dazu muss ich gestehen, habe ich keine Infos. Ich denke, man geht hier vor allem aktuell auf die Festigung des Geschäftes in Amerika, um eben diese Risiken ganz auszuschalten. Also diese Risiken, dass man da irgendwie mal übermannt wird, dass man da irgendwie mal nur zweiter Platz sein sollte bei der Auswahl von Krankenhausbetten. Also ich glaube nicht, dass da jetzt der große Fokus auf Expansion steht. Wie gesagt, 70% werden aktuell in den USA verdient. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man da mal jüngeres Management hat, das irgendwie auch globalisierender denkt, dass man dann auch Europa irgendwie für sich gewinnen möchte oder da etwas mehr Umsatzanteile erhaschen möchte. Also das glaube ich schon. Aktuell habe ich dazu keine Infos, muss ich gestehen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, sehr schön. Also das bedeutet dann jetzt, wir haben ein Unternehmen, tolles Management. Es hat eine gefestigte Strategie. Es hat wenige Risiken, einige Chancen. Es profitiert von einer immer älter werdenden Bevölkerung. Doch wenn ich mir jetzt als Anleger die Frage stelle, kann ich mir dieses Unternehmen ins Depot legen? Wann kann ich mir dieses Unternehmen ins Depot legen? Auf welche Zahlen muss ich denn da blicken? Wie stehen die und was ist da für mich wichtig?
Ja, also zum einen müssen die Margen relativ hoch sein. Das ist natürlich immer unterschiedlich. Man könnte jetzt zum Beispiel keinen Pharmaziekonzern mit Nettomargen von 30% mit einem Einzelhandelskaufladen wie zum Beispiel Ross Stores vergleichen, weil die haben eine Marge von 5% und das ist schon gut. Also da muss man differenzieren. Stryker ist da ungefähr in der Mitte, die machen ja Privatvertrieb, das ist auch ein bisschen billiger und dementsprechend haben sie eine Nettomarge von 26% und eine operative Marge von 23%. Also sehr, sehr gute Werte, das unbestritten. Und hier auch, wie gesagt, was haben wir schon angesprochen, Ergebnisse Aktie, das ist eigentlich von links unten nach rechts oben steigend mit ein paar Aussetzern, zum Beispiel 2014. Und auch solche Dinge wie die Verschuldung, die werden eigentlich ja doch im Blick behalten. Jedoch ist das so das kleine Manko von Stryker, denn wir sprechen hier von einer aktuellen Verschuldung von 57,55%. Das ist, ja, hört sich jetzt noch nicht ganz so viel an, aber das ergibt eben eine Tilgungsrate von knapp 23 Jahren, um die gesamten Schulden abzubauen. Das heißt, man hat hier doch einen Haufen Schulden, der abgebaut werden muss. Das ist so ein kleines Manko, möchte ich es mal nennen. Also das müsste man noch loswerden. Aber das wäre mal so eine Kennzahl, die ich für sehr spannend halte. Was haben wir noch? Vielleicht die Eigenkapitalquote, die ist für mich immer recht aussagekräftig. Die liegt aktuell bei 42%. Das ist seit 2013 der niedrigste Wert. 2013 waren wir noch bei 60%. Also die nimmt ab, aber eben sehr, sehr langsam. Und wir haben keine Eigenkapitalquote von nur 15%, wie eben teilweise Technikkonzerne, sondern wir sind doch sehr konservativ eben aufgestellt. Ja, bei mir ist alles über 30% gut, zumindest bei der Eigenkapitalquote. Auch das natürlich immer ein bisschen ja, unterschiedlich von Branche zu Branche, aber das muss man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Der Enterprise Value, das sagt vielleicht jetzt vielen nichts, der ist auch für mich immer ausschlaggebend. Der liegt aktuell bei 76 Milliarden US-Dollar bei einer Marktkapitalisierung von 71 Milliarden US-Dollar. Das heißt, der ist ungefähr 5 Milliarden Dollar drüber. Und der Enterprise Value, der sagt einfach aus, also das ist eine Messgröße für den Wert eines Unternehmens, unabhängig eben von der Finanzierung. Dementsprechend wird er berechnet, dass man die Marktkapitalisierung nimmt und zusätzlich diese Schulden und den Kassenbestand und andere Aktiva eben abzieht. Das heißt, das ist eigentlich so der echte Wert des Unternehmens und der liegt eben aktuell 5 Milliarden Dollar über der eigentlichen Marktkapitalisierung, was schon ja zumindest in meinen Augen für eine Unterbewertung spricht, aber wir haben ja schon angedeutet, das Unternehmen ist dennoch etwas zu teuer. Darauf kommen wir gleich bei meinem 8-Punkte-Schema noch zu sprechen und ich würde jetzt weitergehen zu den Scores, wenn du eben da nichts einzuwerfen hast. Gut, dann würde ich mal anfangen mit dem Altman Z-Score oder auch Bankruptcy Risk Score genannt. Den kennen viele leider nicht. Der gibt so ungefähr die Insolvenzwahrscheinlichkeit oder die Prognose für eine Insolvenz an. Das heißt, da haben wir drei Stadien, nämlich Distress, das wäre schlecht, dann wäre das Unternehmen insolvenzgefährdet. Wir hätten Caution, das wäre die Grauzone, da ist im Grunde ja so eine ja, Grauzone eben, also nicht schlecht und nicht gut. Und ab einem Wert von 3 hätten wir einen Safe Score. Safe Score bedeutet, dass das Unternehmen nicht insolvenzgefährdet ist, zumindest von der Wahrscheinlichkeit nicht. Und wir sind hier bei einem aktuellen Score bei Stryker von 4,09, also auf jeden Fall im sicheren Bereich. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Dann haben wir den Petrovsky F-Score, der sagt dann schon mehr Leuten was. Da haben wir, ohne weiter darauf einzugehen, 5 von 9 möglichen Punkten. Da würde ich dich einfach bitten, ja, einfach mal reinzuschauen, wenn dich das interessiert. Da gibt es zu viele Punkte, die wir jetzt besprechen müssten. Deswegen sage ich ja einfach den Endscore. Auch beim Alle-Aktien-Score haben wir 10 von 10, also alle Punkte. Auch sehr, sehr interessant, kann man sich gerne mal anschauen. Auch hier auf aktie.traderfox.com kostenlos möglich. Den Dividenden-Adel-Score von Christian B. Röhl, den haben wir auch hier. Da gibt es 2 von 4 möglichen Punkten, obwohl es 3 von 4 sein müssten, denn die Dividendenkontinuität, die liegt bei 10 von 10 Jahren. Also alles, was über 10 Jahre die Dividende erhöht hat, das kriegt einen Punkt mehr. Und da sind wir halt bei 10 von 10, also den Punkt gibt es Abzug. Aber das Wachstum, das Dividendenwachstum, das konnte eben für dieses Jahr nicht prognostiziert werden. Dementsprechend gab es hier 0 Punkte. Also wären wir eigentlich, wenn man es genau nimmt, bei 3 von 4 Punkten. Was haben wir noch? Wir haben den Trader Fox Score, der liegt bei 13 von 15 Punkten und der bezieht sich grundlegend auf Wachstumsstabilität, auf die Profitabilität und auf die Kursentwicklung sowie die eben auch die Verschuldung. Da haben wir 13 von 9 Punkten, weil die Verschuldung aktuell relativ hoch ist und weil die Stabilität des EPS-Wachstums in den letzten 5 Jahren etwas geringer war. Also das sind so kleine Mankos, also das, die Verschuldung und dass manchmal das Wachstum etwas zu langsam geht, kann man sagen. Sowohl bei der Dividende als eben auch beim Gewinn und beim Umsatz, aber grundlegend ein sehr konservatives Investment und durchaus sehenswert. Was sagt die Frau Levermann, also die Levermann-Analyse, die kennen auch viele. Da gibt es ja das bekannte Buch von der Frau Levermann, die war Fondsmanagerin und die hat sich dann zur Ruhe gesetzt und ein Buch geschrieben und die hatte eine 13-Punkte-Analyse-Methode, da kriegt man minus einen Punkt, 0 Punkte oder einen Punkt für jeden Wert, wie zum Beispiel Eigenkapitalrendite oder auch EBIT-Marge und so weiter und so fort. Und da hätte Stryker zumindest laut dem Stand vom März minus 3 Punkte bekommen. Also einen sehr, sehr schlechten Wert, und dementsprechend eine verkaufen. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass der Kurs zu diesem Stichtag 20.03.2020 sehr schlecht war. Da waren wir gerade im Corona-Crash, da gab es Punkteabzug. Dann gab es Punkteabzug aufgrund schlechter Quartalszahlen oder eben schlechter Reaktionen drauf. Und auch die Analysten, die sind positiv gestimmt, das mag die Frau Levermann nicht. Dementsprechend gab es auch einen Punktabzug. Außerdem ist das KGV zu hoch, also über die 5 Jahre und das aktuelle, die sind eher viel zu hoch. Dementsprechend gab es auch da einen Punktabzug. Das heißt, wenn man diesen Corona-Crash rausrechnen würde, dann wäre laut dem Levermann-Score Striker ungefähr auf dem Haltenwert, also ungefähr bei 0 Punkten und auf jeden Fall auch einen genaueren Blickwert.
Okay, das sind auf jeden Fall alles sehr interessante Zahlen, die du hast. Und es bringt mich zu einer weiteren Frage, weil du jetzt gerade auch beim Levermann-Score gesagt hast, da war gerade der Corona-Crash im vollen Gange. Wie wirkt sich denn die Auswirkung von Corona auf das Unternehmen Striker aus? Also hat das aktuelle Geschäft stark reduziert, erhöht? In welche Richtung geht das da und wie ist die Einschätzung im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus?
Also das sind natürlich nur kurzfristige Schwankungen, wie man sich vorstellen kann. Aber das Unternehmen hat gut davon profitiert, nämlich sogar sehr gut. Das habe ich am Anfang schon angesprochen. Wir haben hier eine Prognose des Gewinnzuwachses von ungefähr 37%. Das ist gigantisch, wenn man eben auf 10 Jahre von 6% Gewinnwachstum ausgeht. Also krass. Und der Cashflow, der soll dieses Jahr sogar um 56% ansteigen. Der war auf 10 Jahre gerechnet ungefähr bei 4% jährlich und dieses Jahr einfach auf 56%. Also die profitieren aktuell massiv von diesem Corona-Crash und deswegen ist der Kurs jetzt eben nach dem Verfall auf ungefähr 115 Euro wieder bei 170 Euro, weil hier eben auch die Börsianer, also die Aktionäre gecheckt haben, dass der Kurs einfach viel, viel zu billig war. Und jetzt sind wir eben ein bisschen schon wieder über dem fairen Wert. Den können wir auch noch mal kurz ansprechen, denn wir hätten hier einen fairen Wert vom hier KGV von ungefähr 131 und sind aktuell bei 170, also deutlich drüber. Darauf kommen wir aber gleich in der Analyse noch zu sprechen.
Okay, sehr interessante Werte sind es auf jeden Fall alles und auch eine schöne Einschätzung zum eigentlichen Coronavirus. Also für jeden, der dabei so 115, 117 Euro irgendwo eingestiegen ist, der hat wahrscheinlich erstmal sehr viel Geld verdient. In dem Sinne auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Wenn ich jetzt aber für mich meine Entscheidung fällen muss, ob die Striker-Aktie reif ist für meine persönliche Watchliste, wie kann ich denn da in der Schnellanalyse mal rangehen und wie sollte ich da entscheiden?
Also erstmal Dankeschön für die Glückwünsche, denn ich habe bei 118 Euro gekauft. Also dieses Geld verdienen, das stimmt auf jeden Fall. Und ich bin hier mit meiner persönlichen 8-Punkte-Analyse rangegangen. Die kann ich auch jedem ans Herz legen. Die kann man auch irgendwie verlinken oder so. Das ist einfach ein Präsentationssheet, wo ich dann Zahlen eintrage. Das beruht auf den Kriterien Dividendenwachstum, Payout Ratio, Erhöhung in Jahren, also Dividendenerhöhung, Dividendenstabilität, Eigenkapital, Gewinnstabilität, Fair Value, KGV und Kursgewinn. Das heißt, wenn das Dividendenwachstum zwischen 0 und 10% ist über die letzten 10 Jahre, dann gibt es 0 Punkte, bei 10 bis 15% einen Punkt und über 15% zwei Punkte. Also das sind da so ungefähr die Werte. Und da, wenn man das alles eingibt, eben kommen dann ungefähr 14 Punkte raus, also bis zu 14. Bei der Payout Ratio muss dann halt irgendwie der Wert zwischen 30% und 60% sind für zwei Punkte. Und wenn man nur bei 0 bis 30 ist, gibt es einen Punkt. Wenn man hier über 60% ist, dann gibt es gar keinen Punkt. Also das sind so die Zahlen. Und dann kommt man bei Striker, wenn wir da hier nicht näher drauf eingehen, das kann man wie gesagt verlinken, kommt man bei Striker auf 13 Punkte von 14. Also sehr, sehr gut. Und das ist einfach, top. Und dann habe ich das gemacht, also das mache ich bei jeder Aktie, dann habe ich das Fair Value KGV genommen, das liegt ungefähr bei 140 Euro. Ich habe hier jetzt mal 142,11 stehen und habe für mich eine persönliche Sicherheitsmarge abgezogen. Das heißt, ich rechne für mich ungefähr, je nach Unternehmen, 10-20% weniger von diesem Fair Value KGV, dann kommt mein persönlicher Kaufkurs raus. Bei Striker habe ich 15% genommen, das ist ungefähr ein Mittelwert, weil das Unternehmen doch sehr gut aufgebaut ist, aber eben aufgrund dieser hohen Verschuldung habe ich 15 und nicht 10% genommen. Wenn man diese 15% abzieht, dann kommt ein persönlicher Kaufkurs von 120,79 € raus. Bei diesem Kurs würde ich kaufen und ich persönlich, wie gesagt, habe bei 118 € gekauft und das hat, wie du schon angedeutet hast, wunderbar geklappt. Ich bin da irgendwie 40% im Plus. Also ja, kann man auf jeden Fall nicht meckern.
Ja, sehr schön. Wenn so eine Aktie erstmal 40% oder noch höher am Plus ist, dann ist das immer ein sehr schönes Gefühl, wenn du dann tatsächlich in dein Depot schaust, wie schön das Ganze dann explodieren kann. Von daher haben wir uns jetzt auch die Striker-Aktie, die wirklich eine sehr interessante Aktie ist und einen sehr interessanten Markt mit sehr hohen Chancen, sie jetzt auch mal sehr ausführlich angeschaut. Ich für mich bin mit meinen Fragen zu der Striker-Aktie jetzt so weit durch und glaube, dass ich da alles verstanden habe. Hast du jetzt gegen Ende noch ein paar Worte, die du an die Community richten möchtest? Noch etwas, was du zu Striker gerne ergänzen möchtest?
Also für mich ist Striker ein guter Dividendenwachstumswert hier im Bereich von konservativen Investments. Also wer ein bisschen auf Sicherheit setzen möchte im Bereich Medizintechnik und dazu noch ganz gutes Dividendenwachstum möchte auf vielleicht 10, 20 Jahre, der ist mit Striker ganz gut bedient. Zusätzlich hat man auch noch Kurswachstum. Also wie gesagt, die Aktie hat sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt und in den letzten 10 Jahren sogar verdreifacht. Also das sind echt Top-Werte. Und wer hier meine persönliche Analyse auch noch durchlesen möchte, der kann das ja auf deinem Blog tun. Denn hier hat man dann auch nochmal meine 8-Punkte-Kriterien, mein 8-Punkte-Schema und kann sich alles nochmal ganz, ganz in Ruhe ansehen. Auch sowas wie den Petrovsky F-Score, den ich ja nur sehr schnell abgehakt habe, damit wir nicht noch morgen sitzen. Ja, das alles kann man sich ja dann auf dem Blog durchlesen und ich denke, das war es dann auch von meiner Seite.
Sehr schön. Also wir merken uns Striker, ein sehr interessantes Unternehmen, im Moment ein bisschen teuer. Wenn wer von euch da gerne noch ein bisschen mehr lesen möchte, schaut gerne auf den Blog. Da ist auch gleich der YouTube-Channel vom Tobias und der Instagram-Channel verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei, denn da gibt es auch regelmäßig ganz tolle Inhalte. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wir machen hier auf die Striker-Aktienanalyse einen Deckel drauf, verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanzilluminati Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.